Ja, unsere Sympathien sind ganz bei der werktätigen Bevölkerung, was die alles aushalten müssen an Weihnachten. Erst der Chef, der seine Mitarbeiter nicht richtig einteilen kann, Drücker machen muss und dann werden sie auch noch nicht ausreichend mit Dekomaterial versorgt. Sie entwickeln unheimlich viel Kreativität, müssen sich dann mit Kunden auseinandersetzen. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Gar nicht so einfach. Also ich habe die Aufgabe jetzt zu predigen auch gar nicht als einfach empfunden, weil ich so gedacht habe, eigentlich ist jetzt die Dekoration schon komplett. Denn das Mädchen hat zum Schluss das Kind in der Krippe schon hingestellt, sozusagen. Was bleibt mir da noch zu sagen? Eigentlich könnte ich sagen Amen und das war's. Ein bisschen sonderbar das Mädchen oder zumindest die Rolle, die dieses Mädchen dargestellt hat, vielleicht. Aber die Dame und der Herr im Kaufhaus Kaufrausch haben doch relativ großzügig drüber weggesehen. Zumindest die eine hat es getan. Man müsste mal darüber nachdenken. Hätte gern gewusst, worüber genau sie noch einmal nachdenken wollte, was das wohl gewesen ist. Wie gesagt, das Mädchen hat ja alles gesagt. Jesus ist die Hauptfigur bei dieser Weihnachtskrippe, oder würdet ihr das anders sehen? War das gut, den Teddy als Alternative in die Mitte zu stellen? War ja auch ganz lustig. Mal sehen, ob es einer merkt. Jesus, die Hauptfigur. Er ist das größte Geschenk, hat das Mädchen gesagt. Das ist vielleicht selbst für Christenkinder, also für Kinder, die irgendwo in sehr christlich geprägten Elternhäusern aufgewachsen sind oder gerade dabei sind aufzuwachsen, manchmal nicht ganz einfach nachzuvollziehen, würdet ihr Kinder das auch sagen? Ah, Jesus ist das größte Geschenk. Und da kann man gut auf die anderen Geschenke doch verzichten oder die liegen lassen zum nächsten Jahr, oder? Wäre nicht so gut? Nein? Oh. Ins Nachdenken sind wir alle gekommen. In diesem Weihnachtstrubel 2009. Denn sonst wären wir ja alle nicht hier. In einem Punkt würde ich gerne dem Mädchen doch widersprechen. Dass Jesus das größte Geschenk ist, dem möchte ich widersprechen. Sind Sie überrascht, dass ich das sage? Ich finde, dass das sehr missverständlich gesagt worden ist. Jesus ist das größte Geschenk. Ich musste darüber nachdenken und konnte mich erinnern, ja, ich habe das auch mal gesagt. Jesus ist das größte Geschenk, aber eigentlich ist es missverständlich. Denn Jesus ist gar kein Geschenk. Jesus ist kein Geschenk. Mit einem Geschenk kann man machen, was man will. Angenommen, ein Kind bekommt einen Lego-Baukasten. Tolle Sache. Erst ist die Freude groß, man spielt damit. Und nach 3-4 Tagen wird die Geschichte uninteressant. Dann kann man die Lego-Teile wieder zusammentun, in die Kiste packen und irgendwo unters Bett schieben. Und es ist vollkommen in Ordnung. Das kann man mit Jesus nicht machen. Das geht nicht. Jesus ist gar kein Geschenk. Jesus ist kein Geschenk. Wäre er ein Geschenk, so gesehen, hätte König Herodes ganz gerne Jesus zum Geschenk gehabt. Und er hätte ihn nicht wieder hergegeben. Nein, wir können mit Jesus nicht machen, was wir wollen. Der Engel hat gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Heiland, uraltes Wort. Keiner weiß so recht, was es heißt. Heiland, da klingt Heil drin an. Einer, der Heil macht. Einer, der die Welt, die kaputt gegangen ist, wieder Heil macht. Das ist er. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist Christus. Und der Engel sagt noch etwas, der Herr. Ein Herr ist kein Geschenk. Ein Herr ist mehr als ein Geschenk, ist etwas ganz anderes als ein Geschenk. Da kann man nicht einfach was dran ändern an dem Herrn. Oft hat man versucht, mit Jesus zu machen, was man wollte. Man hat zum Beispiel versucht, Jesus zu einem niedlichen Baby zu machen. Ein nettes Stück Deko, das einfach dazu gehört, aber dann nach Silvester wird das einfach wieder alles weggepackt und verschwindet in den Schubläden. Die Bibel erzählt überhaupt gar keine sentimentalen Babygeschichten. Wir haben es gerade gehört, die Weihnachtsgeschichte ist vorgelesen worden in einer Übertragung. Lesen Sie es mal zu Hause nach, vielleicht heute Abend. Die Geburt selbst, die Geburt von Jesus, das ist ein Viertelvers. Nicht mehr, ich habe es nachgezählt, habe mich überzeugt, ein Viertelvers. Und die ganzen Umstände, die Windeln, die Krippe, nochmal ein Dreiviertelvers. Also macht zusammen einen Satz und von Ochs und Esel kein einziges Wort. Oder man macht Jesus zum Beispiel, wie schlimm es in der Welt doch zugeht, wie hart und kalt man gerade mit kleinen Kindern umgeht und wie schlimm die Armut ist. Das ist ja auch bedrückend, wie kühl und abweisend die Welt gegenüber kleinen Kindern sein kann. Dass da überhaupt gar keine ärztliche Versorgung da ist und dass in einem zugigen Stall das Kind auf die Welt kommen muss. Wie gefährlich. Und da erinnern wir uns eben an das Lied, das vorhin angeklungen ist, Welt ging verloren. Oh ja, und da kann man drin schwelgen. Ja, und Jesus ist ein Beispiel dafür, wie verloren die Welt ist. Aber darum geht es nur am Rande. Dieses Kind ist der Herr der ganzen Welt. Das rufen die Engel den Hirten zu. Dieses Kind ist der Herr. Er ist kein Geschenk, er ist der Herr. Von allein käme man ganz bestimmt nicht darauf. Die beiden Mitarbeiter des Kaufhauses sind ja nicht drauf gekommen und mussten erst darauf hingewiesen werden. Man kann lange brauchen, bis man das so richtig begreift. Ein Weihnachten, drei Weihnachten, 10 Weihnachten, 30 Weihnachten, wer weiß. Aber irgendwann ist dann der Groschen hoffentlich gefallen. Der Herr ist geboren. Und wenn man das begreift, dann ist es zum ersten Mal richtig Weihnachten geworden. Die ersten Christen vor 2000 Jahren, die erkannten sich gegenseitig an diesem kurzen Satz, dass sie sagten, Christus der Herr. Christus der Herr. Das war die Parole, ihre Parole in den Verfolgungszeiten im Römischen Reich. Anbetung, das war damals nicht in erster Linie so ein Bestandteil in einem Gottesdienst, wo 2, 3 Lieder miteinander gesungen wurden, sondern das war Ausdruck ihrer Lebenseinstellung. Die Hirten beteten das Kind an. Genau wie die Weisen aus dem Osten kamen, und was machten sie? Sie beteten das Kind an. Das macht man, wenn man erkennt, hier ist jemand, der ist mein Herr. Und ich bringe zum Ausdruck, jawohl, er soll mein Herr sein. Ich will das auch. Ich lasse ihn als Herrn in mein Leben hinein, in meine Hütte hinein, in mein Haus, in meine Familie. So drückt man es aus. Du bist Herr, du sollst das Sagen haben in meiner Hütte. Als man die ersten Christen vor die Standbilder des Kaisers führte, erwartete man von ihnen, betet diesen Kaiser an, denn er ist der Herr. Er hat das Sagen in unserem Leben und er hat auch das Sagen in deinem Leben, denn du bist ein römischer Bürger, ein römischer Untertan. Was haben die ersten Christen gemacht? Sie haben sich geweigert, sie konnten den Kaiser nicht anbieten, denn sie beteten ja schon dieses Kind an, Jesus, der Herr. Ihre letzte Autorität war allein das Kind in der Krippe, Jesus, der Herr. Die mächtigen Könige der Welt haben sich schon immer provoziert gefühlt von diesen Leuten, die gesagt haben, die behauptet haben, das Kind in der Krippe ist der Herr. Und sie trumpften mit ihrer Macht auf. Sie schüchterten ein. Sie sagten, wenn du den Kaiser nicht anbetest, musst du aber sterben. Ja, sagten die Christen, dann sterbe ich, aber dann bin ich erst recht bei dem Herrn. das könnt ihr gar nicht verhindern und das kann dieser Kaiser auch gar nicht verhindern. Damit konnten sie die Herrschaft des Kindes nicht in Frage stellen, wie völlig anders Jesus doch ist als die Herren dieser Welt. Deswegen ist das ein Geheimnis. Deswegen kommt man nicht gleich drauf, wer Jesus ist. Deswegen muss einem das überhaupt erst gesagt werden, weil dieser Herr so ganz anders die Bühne der Weltgeschichte betritt. Der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, titelte in dieser Woche: Wer hat den stärkeren Gott? Die Christen oder die Muslime? Man könnte auch andere Religionen dort einsetzen. Wer hat den stärkeren Gott? Ganz sicher kann man sagen, die Christen haben den Gott, der am wenigsten die Muskeln spielen lässt, der am wenigsten auftrumpft, der am wenigsten mit Glanz und Gloria daherkommt. Er hat schon bei seiner Geburt freiwillig auf jeden Glanz verzichtet. Sein Reich steht so fest, dass er auf jeden irdischen Pomp verzichten kann. Es tut seiner Ehre überhaupt gar keinen Abbruch. In der Weihnachtsgeschichte war der Glanz und das Licht und die Herrlichkeit sichtbar, nicht bei dem Kind in der Krippe. Da in der unmittelbaren Nachbarschaft ist keinem aufgegangen, was da eigentlich los war. Die Herrlichkeit des Himmels war bei den Hirten auf dem Feld, wo die Engel erschienen waren. Und die mussten den Hirten erst sagen, geht hin, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt. Seine Herrschaft steht so fest, dass es passieren kann, dass seine Figur verschütt gehen kann in der Weihnachtsdekoration. Für Christen war es immer schon eine unheimliche Versuchung. Die konnten damit ganz schlecht umgehen, oft im Lauf der Kirchengeschichte, dass ihr Herr mit so wenig Pomp daher gekommen ist. Und die haben versucht, ein bisschen nachzuhelfen, ein bisschen Lametta drüber zu hängen, ein bisschen ein paar Kugeln dran zu machen, damit ihr Herr ein bisschen mehr hergibt. Aber damit haben sie immer bloß das Gegenteil erreicht, all die vielen, vielen Generationen seitdem. Und sie haben Jesus eher die Ehre genommen, als dass sie ihm Ehre gegeben haben. Sie haben ihn zu einer weltlichen Größe herabgewürdigt. Wenn er die Hauptsache von allem ist, nicht nur von der Weihnachtsdeko hier vorne, wenn er die Hauptsache von allem ist, von Weihnachten, von der ganzen Welt, wenn er anbetungswürdig ist, wenn das stimmt, was der Engel gesagt hat, siehe, ich verkündige euch große Freude, dann muss er ja ganz schön mächtig sein. Wo ist dann seine Macht? Auch im Vergleich mit den anderen Göttern im Supermarkt der vielen Religionen. Ich will Ihnen sagen, wo seine Macht ist. In der Gestalt eines Knechts hat er gedient, hat er uns gedient. Er hat den größten Mist, die Sünde der Welt, auf sich gezogen und er hat sie weggetragen. Darin liegt seine Macht und seine Herrlichkeit. Unfassbar. Das konnte keiner dieser Herren, die es sonst noch so gab, auf der Welt tun. Das kann nur Jesus. Er hat den Versuchungen vom Teufel widerstanden. Er hat sich nicht die Ehre dieser Welt andrehen lassen, so ein paar Weltreiche, was soll das? Ein paar hundert Jahre vielleicht. Was ist das gegen die Ewigkeit? Er hat die Macht des Todes zerbrochen, ein für allemal. Und wo Menschen sich ihm öffneten, wo sie zu Anbetern geworden sind, da hat er sie ergriffen. Und er hat sie aus der Macht der Finsternis herausgezogen und hat sie in ein helles Licht hineingestellt. Mitten in der Welt vollzieht sich eine Trennung, die gar nicht so sichtbar ist auf dem ersten Blick, die aber doch sehr real ist. Die Frage ist, wo leben wir? Auf welcher Seite leben wir? Sind wir bei denen, die dieses Kind angebetet haben und die bekannt haben, er ist der Herr? Oder sind wir noch bei denen, die andere Herren haben in ihrem Leben? Ist dieser stille und demütige Jesus mein Herr und mein Gott, wie es der Zweifler Thomas dann bei der Auferstehung ausgedrückt hat? Kann er über mich verfügen und seinen guten Willen bei mir in allem durchsetzen? Euch ist er geboren. Darauf zielt sein Kommen. Euch ist er geboren, der Herr. Er will von uns nicht bemitleidet sein, weil er arm ist. Er will unser Heiland sein und unser Herr. Amen.